Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, heute wird an vielen Orten in unserem Land und sogar selbst weltweit das Pfingstfest gefeiert. Wir gedenken dabei an die Ausschüttung des Heiligen Geistes von Gott an die erste Christenheit in Jerusalem. Aber das war kein einmaliges Geschehen, denn seitdem wirkt der Heilige Geist Gottes in den Menschen und fügt sie immer noch zu seiner Gemeinde hinzu, auf dass die Zahl voll werde, die Gott im Sinn hat. Aber der Geist wirkt nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Nein, er wirkt den Glauben im Menschen durch das Wort Gottes, welches wir Christen treu verkünden sollen. Mit dieser Mission hat Gott alle Christen, alle Menschen betraut, nicht nur die Prediger und die Pastoren. Und all das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist für euch wahrscheinlich gar nichts Neues. Wir Christen, es ist bekannt, sind dazu aufgefordert, die Wahrheit aus dem Wort Gottes zu verkündigen. Und beim Lesen von diesem Buch von Paul Tripp, Krieg der Worte, bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, der genau diesen Auftrag, diese Mission, könnten wir auch sagen, anspricht. Worauf Paul Tripp in diesem Zusammenhang dann hinweist, das hat mich zu dieser Predigt inspiriert und ich habe auch einige Anleihen bei ihm im Buch gemacht. Doch nun lasst uns endlich auf die Worte Gottes hören, auf die Worte unseres Herrn Jesus Christus, mit denen er uns auch heute Morgen unseren Glauben stärken möchte und uns belehren möchte. Darum, wer eine Bibel hat, schlage mit mir zusammen auf den 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 11 bis 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Herr segne an uns sein Wort. Geschwister, wie bereits angekündigt, handelt der Predigttext kurz gesagt von Gottes Auftrag für unseren Mund. Man könnte auch sagen, Gottes Mission für unseren Mund. Und so lautet daher auch der Titel meiner heutigen Predigt. Ihr Lieben, ich denke, ihr kennt alle solche Situationen, in denen wir schneller etwas gesagt haben, als dass wir zuvor darüber nachgedacht hätten, was wir da reden und in welchem Ton wir es sagen. Gerade jetzt, wo so viele von uns aufgrund der Corona-Krise zu Hause bleiben müssen und von zu Hause aus arbeiten. Ja, dann hockt die Familie noch mehr aufeinander und es gibt Reibereien, es gibt mehr Reibungspunkte und die Nerven werden immer dünner, liegen irgendwann blank und man streitet sich viel schneller wegen Nichtigkeiten. Da ist zum Beispiel der Sohn, mit dem will man etwas Wichtiges besprechen. Aber kaum kommt man in sein Zimmer, trifft man auf ein Chaos in seinem Raum, überall liegt Kleidung oder Spielzeug herum. Der Mülleimer wurde schon lange nicht mehr geleert und es stinkt sozusagen wie im Puma-Käfig, wie mein Vater früher immer zu sagen pflegte. Dann ist das eigentliche Anliegen, was man hatte als Vater, ganz schnell vergessen. Und viele Eltern beginnen mit ihren Kindern zu schimpfen und lassen ihren Ärger über den Zustand ihres Zimmers und vielleicht auch noch über andere Dinge aus. Ja, über Dinge, die ihnen schon lange auf der Seele liegen, die sie schon lange an dem Kind stören, die kommen jetzt wieder hoch und die werden lautstark vermittelt. Schnell werden dabei alte Vergehen hochgeholt, generell schludrige Art und Weisen des Kindes betont und vielleicht noch eine gelingende Zukunft in Frage gestellt, indem man sagt, was soll bloß aus dir noch werden? Ganz ähnlich kann das natürlich auch unter Geschwistern passieren oder unter Ehepartnern oder unter Freunden oder WG-Mitbewohnern. Überall, wo Menschen miteinander leben, wird es immer wieder Situationen geben, in denen wir Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen oder Nachbarn endlich mal die Wahrheit über ihre Fehler und vielleicht sogar ihr verkorkstes Leben sagen müssen. Wer von uns war nicht schon in einer solchen Situation? Also, ich war leider schon viel zu oft in solchen Situationen. Natürlich am meisten mit meiner Frau, aber ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Vielmehr ist mir ein anderes Beispiel eingefallen, als ich einmal mit dem Fahrrad von unserer Sparkasse nach Hause fuhr. Das sind nur wenige 100 Meter, 300 Meter oder so. Und ich wollte jetzt nicht erst die Straßenseite queren, sondern bin dann auf dem Fußgängerweg auf der falschen Straßenseite gefahren. Und dann kommt mir ein Mann entgegen, der Weg war 2,5 Meter breit bestimmt und ich fahre ganz langsam. Rechts von mir eine Hecke mit Dornen und dann fängt der Mann an, mich anzusprechen und auszuschimpfen, wie ich hier auf der falschen Fahrseite auf dem Fußweg fahren kann. Und er hatte recht. Aber das will man in dieser Situation nicht hören. Und wie habe ich reagiert? Ich habe ihm deutlich gemacht, dass er mich hier gleich in die Hecke drängt und ich bin gleich zu Hause und habe mich gerechtfertigt und so weiter und so fort. Und man ist laut geworden. Aber hat das was gebracht? Habt ihr sowas Ähnliches vielleicht auch schon erlebt? Wie habt ihr euch danach gefühlt? Nach einer solchen Situation? Seid ihr ganz selbstsicher aus dieser Situation herausgegangen und habt nicht viel darüber weiter nachgedacht? Oder hattet ihr vielleicht Zweifel an eurem eigenen Verhalten? So ging es zumindest mir nach dieser Situation und Konfrontation mit diesem Fußgänger. Ich war mir zwar sicher, dass ich die Wahrheit gesagt hatte, aber dennoch fühlte ich mich irgendwie schlecht. Ich denke, wir schaffen es schnell, die Charakterschwächen unserer Mitmenschen aufzuzeigen, aufzudecken. Manchmal meinen wir, dass wir unser Gegenüber damit eigentlich nur einen Dienst erweisen. Denn schließlich muss ja doch der oder diejenige mal die Wahrheit hören. Über ihre Schwächen, über seine Fehler, damit sie bewusst werden und man das Leben verändert. Ja, und das mag wahr sein, aber dennoch fühlt man sich oft kurze Zeit später trotzdem schlecht. Warum ist das so? Nun, ich denke, das ist so, weil wir im Nachhinein manchmal feststellen müssen, dass wir durch unsere scheinbaren Worte der Wahrheit keine positive Veränderung im Leben unseres Arbeitskollegen, unseres Nachbarn, unseres Freundes oder Kindes oder Ehepartners bewirkt haben. Weil ganz oft die Art und Weise, wie wir die Wahrheit kommunizieren, lieblos und unbeherrscht und manchmal sogar hochmütig und stolz ist. Dann sind wir Christen oft egoistisch und suchen eigentlich eher unseren eigenen Vorteil oder meinen, dass wir doch etwas besser sind als der andere. Gott sei Dank steht uns auch in solchen Situationen der Heilige Geist bei, sodass wir unsere Fehler manchmal bemerken und dann unser Gegenüber um Vergebung bitten können. Manchmal geht das nicht mehr, weil der Fußgänger, den ich getroffen hatte, weg war. Vor ein paar Tagen sagte abends meine Frau zu mir, du provozierst mich manchmal dazu, dass ich mich am Ende wieder bei dir entschuldigen muss. Da mussten wir beide ziemlich lachen. Es zeigt, dass beide an einem Streit schuld sind. Ja, nicht umsonst heißt das Sprichwort, zum Streiten gehören immer zwei. Das kennen viele, aber es geht noch weiter. Schweigt einer, ist der Zank vorbei. Durch unseren Predigttext heute Morgen will Gott uns nun ein paar Prinzipien an die Hand geben, die wir für unsere zwischenmenschliche Kommunikation beherzigen sollten. Und das Erste, was wir durch Paulus in den Versen 11 und 20 feststellen können, so wie ein Rahmen um den Predigttext, das ist, dass wir Christen uns darüber klar sein sollen, dass wir zu Botschaftern Gottes berufen sind. In Vers 11 sagt Paulus im Prinzip, wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Und in Vers 20 zieht er die logische Schlussfolgerung, dass wir Christen zu Botschaftern berufen sind. Für Christus. Und darum heißt mein erster Punkt heute auch, sei dir deiner Berufung zum Botschafter Gottes bewusst. Erstens, sei dir deiner Berufung zum Botschafter Gottes bewusst. Ein Botschafter ist ein Mann oder eine Frau, heutzutage, die von ihrem Heimatland beauftragt wird, in ein anderes Land zu gehen und dort die Botschaft des eigenen Landes, die Methoden, den Charakter des heimatlichen Staatsoberhauptes, der heimatlichen Bevölkerung zu repräsentieren. Und ganz genauso geht es einem jeden Christen, was Paulus hier deutlich darstellt. Wir Christen sind nämlich Botschafter des himmlischen Königs, der über das ganze Universum herrscht, auch wenn das noch nicht allen Menschen offenbar geworden ist. Aber genau deshalb hat uns Gott genau dahin gestellt, wo wir gerade jetzt sind, damit wir ihn vor den Menschen in dieser Welt repräsentieren können. Dazu sind wir seit dem Tage berufen, an dem wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben. Denn wie Paulus in Vers 14 und Vers 15 es beschrieben hat, ist Christus für unsere Sünden gestorben. Und weil Christus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, gehört ihm jetzt auch unser Leben. Daher können wir nicht mehr so leben, wie wir wollen, wie wir es gerne hätten, sondern wir sollten so leben, dass wir repräsentativ für Christus leben. Darum sieht uns Gott auch bereits jetzt als eine neue Schöpfung an, wie es hier im Predigttext heißt. Ja, es ist wie ein himmlischer Tausch, der bei uns Christen geschieht. Wir sollen hier auf Erden vor den Menschen repräsentativ für Christus leben und im Himmel lebt Christus für uns repräsentativ vor Gott. Auf Christi Seite funktioniert das wunderbar. Es funktioniert perfekt. Denn er ist vollkommen und perfekt, sündlos. Sieht der Vater uns an, dann betrachtet er uns durch die Reinheit seines Sohnes, durch die Herrlichkeit seines Sohnes. Christus vertritt uns vor seinem Vater, bringt unsere Gebete, unsere Anliegen vor ihn, reinigt sie vor allen Fehlern. Er bringt sie vor seinen Vater und er rechtfertigt uns in jeder Hinsicht vor ihm. Wir hingegen sollten uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir nicht nur so unser Leben dahin leben können, wie wir wollen. Wir sollten den Ort, an dem wir leben, nicht als unsere letztliche Heimat betrachten. Nein, unsere Heimat ist der Himmel bei Gott. Hier sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir wie Botschafter in einem fremden Land sind, wo wir von Gott hingestellt wurden, um genau dort ihn zu repräsentieren. Aber versteht mich bitte nicht falsch, natürlich kann sich dieser Ort auch verändern, wenn ich aus beruflichen Gründen umziehen muss oder ja, aus anderen Gründen den Wohnort wechsle. Das ist damit hier nicht gemeint. Aber egal, wo wir leben, wir Christen gehören bereits jetzt zu Gottes Volk und zu seiner neuen Schöpfung. Auch wenn das erst am Tag der Wiederkunft unseres Herrn vor aller Welt letzten Endes offenbar werden wird. Bereits jetzt sind wir, so Paulus, durch Christi Werk versöhnt mit Gott und sollen als Botschafter im Dienst der Versöhnung tätig sein, sagt Paulus, Vers 18. Das heißt, wir können nicht mehr einfach so unser eigenes Ding machen. Wir haben einen neuen Dienstherrn und das ist Jesus Christus, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit und erkauft hat, damit wir nun ihm dienen. Das heißt, dass wir nicht einfach die Freiheit haben, mit dem, was wir als Botschafter tun oder sagen, unsere eigenen Interessen zu verfolgen. Aber wie ich das bereits durch die Beispiele am Beginn der Predigt deutlich gemacht habe, fällt uns Menschen das gar nicht immer so leicht. Auch uns Christen nicht, die wir ja eigentlich den Heiligen Geist als Beistand haben. Ständig und in jeder Situation stehen wir also in einem geistlichen Kampf. Auch wenn es sich scheinbar um ganz alltägliche Dinge handelt, um ganz alltägliche Probleme. In jeder Situation sollten wir uns nämlich daran erinnern, dass wir uns nicht für unsere Ziele, sondern für Gottes Ziele einsetzen. Das ist ein ständiger Kampf gegen unseren Egoismus, gegen unsere Ich-Zentriertheit, unsere Ich-Bezogenheit. Wir sind nicht nur am Sonntagvormittag Botschafter Gottes im Gottesdienst hier, sondern jeden Tag der Woche, auf der Arbeit oder zu Hause, gegenüber dem Nachbarn und Freunden und natürlich selbstverständlich auch gegenüber der Familie, obwohl wir es da ziemlich oft schleifen lassen, weil wir meinen, ja, das ist ja Familie. Wenn wir erfolgreiche Botschafter sein wollen, dann können wir keine Teilzeitbotschafter sein. Wir sind schließlich nicht irgendwelche weltlichen Botschafter eines kleinen, unbedeutenden Königs. Nein, wir sollten uns immer wieder neu ins Gedächtnis rufen, dass wir berufene und beauftragte Botschafter vom König des ganzen Universums sind. Und dieser König, er ist unser Gott, er ist unser Vater. Und ihn sollen wir in unserer menschlichen Gestalt verkörpern und darstellen, repräsentieren, damit die Menschen an unserem Leben und durch unser Reden, durch unser Handeln sehen, wie der Wille Gottes ist, wie sein Charakter, wie seine Mission, wie seine Methoden für diese Mission aussehen. Auf diese Weise mal abgesehen vom Wort Gottes selber, soll durch unser Leben der Charakter und der Wille Gottes für die Welt sichtbar werden, hörbar werden, erfahrbar am eigenen Körper. Merkt ihr, welche verantwortungsvolle Position und welch königliche Würde wir von Gott bekommen haben? Bildlich gesprochen sollen wir also auf Erden Gottes Hände, seine Ohren, seine Augen, sein Mund sein. So will Gott durch uns an den Menschen in unserer Nähe Gutes tun, damit sein Name, nicht der unsere, immer größer werde. Und wenn wir in diesem Bewusstsein leben und reden, dann imitieren wir damit gleichzeitig das Leben Jesu auf Erden. Denn er kam, um den Willen Gottes, seines Vaters, zu ehren und bekannt zu machen. Was Christus sagte und wie er es sagte, was er tat und wie er es tat, kam nicht aus ihm heraus, sondern er war beauftragt und es wurde ihm gegeben von seinem himmlischen Vater. Auch er erfüllte die Mission und damit den Willen seines himmlischen Vaters, wie er es zu seinem Jünger Philippus in Johannes 14, Vers 10 sagte. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Daher schrieb der Apostel Johannes auch, dass Christus das inkarnierte, also das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und so, auf diese Weise sollen auch wir den Willen Gottes inkarnieren, inkarniert leben und reden. Und dazu ist es nun einmal notwendig, dass wir uns nun noch Gedanken darüber machen, was das genau bedeutet. Und darum heißt der zweite Punkt meiner Predigt, zweitens, sei dir der Mission Gottes bewusst. Wir wissen also, dass wir zu Botschaftern Gottes berufen sind. Und darum sollten wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, was denn die Mission Gottes für uns ist. Das heißt, was ist der Wille, was ist das Ziel und wie können wir diesen Willen Gottes repräsentieren? Wenn wir zu den Menschen reden, dann sollten wir also aus einem klaren Verständnis der Mission unseres Königs reden. Das heißt, wir sollten uns fragen, was tut Gott auf der Erde und was tut er konkret in meinem Leben? Was tut er in diesem Moment, genau in dieser Situation? Und auch das macht Paulus in unserem Predigttext deutlich. Ich möchte dazu noch einmal Vers 15 zitieren. Da schrieb Paulus, dass Gott durch Christus gewirkt hat, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gott hat unsere Herzen und unsere sündigen Neigungen zum Götzendienst im Blick. Und der größte Götze in unserem Leben, der die Königsposition Gottes ersetzen will, um selbst König zu sein, das ist unser eigenes Ego. Diesem Ego dienen alle Sünder auf irgendeine Art und Weise. Das fing schon bei Adam und Eva an und das ist heute bei uns nicht anders. Wir wollen selbst Gott sein. Und genau deshalb kam Jesus, um unsere Bindung an diesen Götzen und an alle anderen Götzen endlich zu durchbrechen. Sein Ziel für unser Leben ist, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir durch seine Gnade umkehren von unserem falschen Weg und ihm nachfolgen, Gott allein anbeten und für ihn leben. Wenn wir uns von Christus verändern lassen, dann werden wir ihm auch immer ähnlicher werden. Und dann werden wir in der Lage sein, Stück für Stück ihn wirklich zu repräsentieren. Und dann werden wir als Botschafter auch auf eine Art und Weise zu anderen Menschen reden, dass dadurch in dem Leben der anderen und in unserem eigenen die Ziele Gottes tatsächlich gefördert werden. Dabei sollten wir beachten, dass das Ziel unserer Mission und jeglicher Kommunikation das Herz ist, das Herz unseres Gegenübers. Denn unsere Herzen bestimmen unsere Anbetung und entweder beten wir Gott oder wir beten Götzen an. Aber an das Herz des anderen denken wir von Natur aus eher nicht. Wir reden lieber über Dinge, die uns interessieren. Und auf eine Art und Weise, dass es uns selbst oft nützt. Selbst nach dem Gottesdienst reden wir oft lieber über Fußball oder über Autos, über die Arbeit, über andere Menschen, über den letzten Urlaub und solcherlei Dinge. Und mir geht das nicht anders. Das ist auch jetzt nicht unbedingt falsch und schlecht. So sind wir Menschen. Aber unsere Worte spiegeln leider allzu oft wieder, was wir gerne haben, was wir gerne haben wollen. Oder sie drücken unseren Frust darüber aus, wenn wir etwas nicht haben können. Und so meckert vielleicht ein Mann seine Frau an, weil sie zu lange braucht, um sich zurechtzumachen und man deshalb zu spät zum Gottesdienst kommt. Eine Mutter schimpft ihren Sohn aus wegen seines unordentlichen Zimmers. Eine Tochter beklagt sich bei den Eltern, weil sie nicht die aktuellste und angesagteste, trendigste Kleidung tragen darf und sie vielmehr aussieht wie eine Streberin. Ein Sohn ist verärgert, dass er immer noch nicht in die Disco gehen darf. Ein Kleinkind wirft sich wütend zu Boden, weil es beim Einkaufen nicht alles bekommt, was es haben will. Und ein Vater geht schnell an die Decke, weil er schon wieder nicht seine Zeitung oder seine Fernbedienung findet an dem Ort, wo er sie zurückgelassen hat, wo sie hingehört. Dabei kreiseln sich all diese Formen der Kommunikation immer wieder um materielle Dinge und haben ihren Ursprung in unseren Herzen, welches mehr die Schöpfung als den Schöpfer anbetet und ihr dient. Ein solches götzendienerisches Reden wird Gott jedoch nie gebrauchen, um seine Mission dadurch erfüllen zu lassen. Gott will vielmehr unser Herz konkurrenzlos besitzen. Und deswegen ist er nicht bemüht, eine Lösung für unsere augenblicklichen Probleme zu finden, sondern er will eine langfristige Veränderung in unserem Herzen schaffen. Er will die Herzen der Menschen wiedergewinnen, damit sie ihm in Freuden dienen. Denn daraufhin hatte er den Menschen eigentlich angelegt, ihn geschaffen. Deswegen suchen Menschen auch immer irgendeinen Ersatz für Gott. Wir sind so von Gott geschaffen. Und um das zu erreichen, ist Gott bereit, unsere Bequemlichkeit zu opfern. Ich denke, dass uns Gott daher immer wieder in Situationen geraten lässt, in denen wir rot sehen und unsere inneren Groll, unsere egoistische Bequemlichkeit die Oberhand gewinnt und wir uns am anderen mit hässlichen Worten abreagieren. Er nimmt uns noch nicht heraus aus dieser Welt. Und indem das geschieht, wird offenbar, wie es in unserem Herzen aussieht. Und dadurch kommt die Sünde in unserem Leben zum Vorschein. Und genau das müssen wir sehen, um begreifen zu können, dass wir umkehren müssen zu Gott. Denn oft wird die Haltung unseres Herzens nicht durch unser Handeln, sondern durch unsere Worte offenbar. Nicht das, was der andere getan hat oder nicht getan hat, unterlassen hat. All das Äußere ist nicht schuld daran, dass wir uns wieder im Ton vergreifen und böse Worte wählen, sondern unsere sündige Natur. Wir könnten auch in schlechten, gereizten Situationen liebevoll reagieren aber wir tun es nicht. Denn wenn wir unter Druck stehen, dann kommt das zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Das müssen wir bedenken. Und Gott will, dass wir das erkennen und dafür Buße tun, um daraus für das nächste Mal zu lernen. Gott will, dass wir erkennen, dass wir einen geistlichen Kampf gegen unsichtbare Mächte und Gewalten kämpfen. Epheser 6, Vers 12. Er will, dass wir uns darüber bewusst werden, wer wir und unser menschliches Gegenüber in den Augen Gottes sind. Wir sind nämlich nicht besser als unser Nächster. Ja, Gott war uns gnädig und daher sollten wir auch mit unserem Nächsten, mit unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Freunden und Nachbarn gnädig sein. Und das gilt erst recht für Familienangehörige, erst recht für Glaubensgeschwister. Bei denen, wo wir oft nicht so sehr nachdenken, weil wir meinen, ja, die vergeben uns ja sowieso. Die können ja nicht wegrennen. Aber das gilt natürlich auch Fremden gegenüber. Als ich dem Fußgänger, der mir so unfreundlich begegnet war, lautstark meine Meinung sagte, hatte ich nur meine eigene Mission im Sinn. Nämlich mich und mein Verhalten zu rechtfertigen. Es waren doch nur 300 Meter, was soll das? Aber ich habe in dieser Situation verpasst, die Mission unseres himmlischen Königs auszuführen. Ich habe versagt. Ich hatte nur Irdisches im Sinn, nicht Geistliches. Ja, ich habe eine Gelegenheit verpasst, Teil von etwas Höherem und etwas Besserem und Wunderbarerem als ich selbst zu sein. Und wie oft passiert das in unserem Leben immer wieder? Wir sollten also noch darüber nachdenken, wie wir in solchen Situationen die herrliche Mission unseres Königs repräsentieren können, wodurch auch unsere materiellen und irdischen Orientierung verändert werden. Und darüber möchte ich in meinem dritten und letzten Punkt sprechen. Drittens, sei dir der Methode Gottes bewusst. Als Botschafter Gottes sind wir dazu angehalten, dass wir aus einem Verständnis der Methoden unseres Königs heraus reden. In diesem Sinne sollten wir darüber nachdenken, wie wir unseren Nächsten nicht nur das sagen, was Gott sagen würde, sondern auch, wie er es sagen würde. Wiederum haben wir als Botschafter nicht einfach die Freiheit, die Mission unseres Königs einfach so zu erfüllen, wie es uns am besten passt. Unser Reden, unser Handeln sollte auf eine Art und Weise geschehen, die den Charakter Gottes und seinem Ziel entspricht. Nur dann wird Gott eine lang anhaltende Veränderung, eine positive Veränderung im Herzen unseres Nächsten und in uns selbst bewirken. Wenn wir versuchen, durch Wut, das Lautwerden unserer Stimme, durch Schuldzuweisungen, durch Verurteilungen, durch Drohungen oder durch ein Ultimatum, eine Veränderung im Verhalten unserer Kinder oder eines Arbeitskollegen zu bewirken, dann wird das bestimmt auf keine offenen Ohren treffen und auch keine langanhaltende positive Veränderung im Herzen des anderen bewirken. In den Sprüchen in Kapitel 15, Vers 1 heißt es dazu passend: Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Und gerade unsere Kinder sollten wir eben nicht im Zorn reizen, wie es die Schrift sagt. Die Tatsachen, die wir ansprechen, sie können sehr oft wahr sein und sie sind es. Aber wenn wir dabei den anderen mit unseren Worten verletzen, dann heizen wir damit vielmehr die Feindseligkeit oder das Verharren in einer Verteidigungshaltung an, als dass wir eine Atmosphäre der Offenheit und der Empfangsbereitschaft schaffen, die wiederum eine sanfte Situation hervorbringt. Im Predigttext spricht Paulus jedoch eine Methode an, mit der Gott unsere Herzen in unseren Herzen eine langfristige Veränderung bewirkt. Es ist das, was Paulus in den Versen 14 erwähnt. Es ist das, was ihn dazu drängt, besonnen mit anderen Menschen zu reden, die ihn manchmal für verrückt halten. Paulus sagt, außer sich halten. Was ist das? Es ist die Liebe des Christus, die uns von uns selbst wegführt und uns dazu befähigt, für ihn zu leben. Es ist seine Liebe, die uns zurückhaltend, die uns demütig gegenüber unserem Nächsten macht, weil Gott auch unseren Nächsten liebt, nicht nur mich. Das heißt, für uns als Botschafter, dass wir in jeder Situation dazu berufen sind, auf eine Art und Weise zu reden, die die Liebe Gottes abbildet und erkennbar macht. Und ich weiß, das ist ein sehr hoher Anspruch. Wer von uns könnte überhaupt diesen Anspruch vollkommen erfüllen? Vielmehr müssen wir immer wieder zugeben, dass wir weit von diesem Anspruch der Liebe Gottes entfernt sind. Ja, und daher sollten wir Gott immer wieder im Gebet um seine Hilfe, um seine Stärke bitten und um Vergebung, dass wir es nicht immer schaffen. Ja, damit wir seine Herrlichkeit, seine Güte wirklich weitergeben und bekannt machen können. Denn Liebe zu üben ist oft anstrengend und es demütigt einen. Von Natur aus sind wir Menschen eben eher dazu geneigt, unsere Ziele durchzuführen. Und das heißt eben auch, unsere Methoden zu benutzen. Wenn uns jemand beleidigt, dann würden wir uns viel lieber an demjenigen irgendwie rächen und ihn noch viel mehr bloßstellen, als er uns. Oder wir würden lieber so lange warten, bis der andere endlich auf uns zukommt und sich bei uns entschuldigt. Als dass wir beginnen, die Sache zu bereinigen, obwohl wir gar keine Schuld haben, obwohl wir vielleicht gar nicht angefangen haben. Es ist oft anstrengend und demütigend und schwierig, einen Streit beizulegen, bevor die Sonne untergeht. Erst recht, wenn man scheinbar im Recht war. Oft wollen wir an dem, was wir gesagt haben, festhalten und gestehen nur ungern Fehler ein. Oder wie oft wollen wir dem anderen mit seiner merkwürdigen Meinung eine schnelle Antwort geben? Und wir lassen dann in der Hitze des Gefechts, lassen wir uns schnell hinreißen, schnell zu reden, damit wir ihm endlich die Wahrheit sagen können, anstatt innerlich erstmal einen Schritt zurückzutreten, darüber nachzudenken, was der andere gesagt hat. Und dann auf eine gottgemäße, wohlgefällige Art und Weise antworten zu können. Oder manchmal empfinden wir es auch als ermüdend, wenn wir geduldig und aufmerksam anderen zuhören sollen, obwohl uns das gar nicht so sehr interessiert obwohl wir etwas Wichtigeres tun könnten. Und ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Für manche Christen darf ja eine Predigt nicht länger als 15 Minuten sein und meine wird das wohl weit überschreiten. Aber Gott denkt eben nicht so wie wir und so wie wir sind und was wir tun, das tun wir aus unserer Natur heraus. Aber Gott ist von Natur aus Liebe. Und in dieser Liebe redet er zu uns, sodass wir es nachvollziehen können, sodass es annehmbar wird und dass es glaubwürdig ist. Deswegen glaube ich der Bibel. Paulus gibt uns in unserem Predigttext noch drei Werkzeuge bzw. Methoden an die Hand, indem er uns deutlich macht, wie Gott in uns auf Grundlage der Liebe Veränderung bewirkt. Und diese Werkzeuge sind erstens die Selbstaufopferung, zweitens Vergebung und drittens Versöhnung. Diese drei Werkzeuge sollten wir außerdem wie Grenzen für unser Reden verstehen. Denn wir sollten über diese Grenzen nicht hinausgehen, wenn wir reden. Betrachten wir dazu diese drei Dinge noch einmal kurz. Die Selbstaufopferung Christi. Sie ist uns das Vorbild. Sie war erforderlich, dass Christus Mensch wurde und sich von der vollkommenen Gemeinschaft der Herrlichkeit Gottes, seines Vaters, trennte und dem Heiligen Geist. Sie war erforderlich, dass Christus nicht nur die Herrlichkeit des Himmels verließ und als Mensch litt, sondern auch dafür, dass er sogar noch für unsere Sünden starb, die er nicht einmal selbst begangen hat. Zur Selbstaufopferung unseres Lebens rief Jesus nicht nur immer wieder seine Jünger auf, sondern alle Menschen, die ihm nachfolgen. Durch Christi Selbstaufopferung verändert er uns schließlich, sodass wir zu Kindern Gottes und zu Teilhabern der göttlichen Natur, seiner christlichen Natur werden können oder geworden sind. Durch Christi Bereitschaft zur Selbstaufopferung kann er uns zu Botschaftern berufen, damit unser Leben sein herrliches Werk der Veränderung in den Herzen der Menschen voranbringt. Wir haben das in der Lesung aus Philipper 2 in den Versen 1 bis 8 gehört, was alles zur Selbstaufopferung für Christus gehört. Wir sollen uns in Liebe ansprechen, Erbarmen zeigen, eines Sinnes sein, nicht selbstsüchtig oder ehrgeizig, demütig den anderen höher achten als sich selbst und dabei einander aufopfernd dienen. Mit den Kleinigkeiten. Und das alles mit Christus als Vorbild. Und wenn wir das als Erwachsene und als Eltern tun, dann ist das wiederum ein Vorbild für unsere Kinder. Ich erlebe das jetzt bei unserem Sohn, wie er alles, was wir tun, kopiert. Das ist manchmal sehr lustig, das ist auch wunderbar. Wenn unsere Kinder, Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen oder Glaubensgeschwister wieder etwas getan oder gesagt haben, was in unseren Augen schlecht war oder nicht so gut, weil sie zu langsam oder zu unbedacht oder zu grob oder zu eigensinnig waren, dann sollten wir uns, bevor wir reagieren, fragen, wem dient das, was wir nun gern sagen würden? Dient es unserem Egoismus oder der Ehre Gottes? Gott will nämlich unseren Egoismus zerbrechen, damit wir immer mehr allein zu seiner Ehre dienen, ihm. Denn wir sind ja als Botschafter Gottes dazu berufen, uns selbst zu sterben, unseren Willen und unsere Bequemlichkeit zu opfern, damit wir für Gott repräsentativ sprechen können. Das Gleiche gilt für die Methode der Vergebung. Gott hat uns vergeben, allein aufgrund seiner unergründlichen, freien und bedingungslosen Liebe zu uns. Und nicht, weil es irgendeinen Funken des Guten in uns gibt. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch in dieser Hinsicht nicht gut ist. Und das sollten wir im Umgang mit anderen Menschen nicht vergessen. Denn Gott hat uns in seiner Liebe viel größere Sünden vergeben, als die Sünde, die durch die Unordnung eines Kinderzimmers entsteht oder durch die Vergesslichkeit eines Arbeitskollegen oder dergleichen. In den Augen Gottes sind wir in Bezug auf unsere Sündhaftigkeit zunächst alle gleich. Denn wir sind alle Sünder vor ihm, die seine Vergebung brauchen. Und Gott beruft uns also dazu, unseren Nächsten so zu lieben, wie er ihn liebt. Und ihm so zu vergeben, wie Gott ihm vergibt. Im Gebet Wiederum können wir Gott darum bitten, dass er uns dafür die Kraft seines Geistes gibt, dass wir lernen, dieser Norm immer mehr Stück für Stück zu entsprechen. Und wenn wir anderen vergeben haben, dann sollten wir auch alles Mögliche dafür tun, Versöhnung zu bewirken. Die dritte Methode. Durch das Versöhnungswerk Christi nämlich hat Gott den Konflikt zwischen uns und ihm ein für alle Mal bereinigt und die Beziehung wiederhergestellt, sodass wir uns nun sogar seine Kinder nennen dürfen. Menschliche Probleme sind nun Gelegenheiten, die Gott dazu benutzen kann, die Menschen um uns herum in eine vollere, in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm zu ziehen. Dazu will er uns gebrauchen. Dieses höhere Ziel ist in jeder Beziehung und in jeder Situation gegenwärtig. Daher sind wir dazu berufen, uns Gedanken darüber zu machen, was wir reden und wie wir es reden, was wir handeln, was wir tun, bevor wir reden und handeln. Wie können wir Worte des Friedens reden, Worte der Wiederherstellung und Worte, die unsere Gemeinschaft und Einheit fördern? Worte der Erlösung, weil wir Erlöste sind. Wir sind dazu berufen, dieser höheren und göttlichen Zielrichtung in unserem Leben verpflichtet zu sein, indem wir aus selbst aufopfernder Liebe, aus demütiger Vergebung und dem Engagement für die Versöhnung Jesu heraus leben und sprechen. Wir sollen und dürfen Gottes Worte der Erlösung in jede Situation unseres Lebens, unseres Alltages hineintragen, in dem Vertrauen darauf, dass es Gott ist, der dadurch vielleicht eine lang anhaltende Veränderung in dem Herzen der anderen bewirkt. Es sind nicht wir, die das tun. Wir sollten auch darüber nachdenken, dass wir in unserem Leben, ja, unser Leben an sich opfern sollten, um Gottes Botschafter zu sein. Gibt es Menschen, denen wir vielleicht noch nicht vollständig vergeben haben? Wo sind wir von Gott dazu berufen, als Versöhner zu sprechen? Wo wissen wir das und tun es vielleicht nicht? In welcher Situation neigen wir dazu, eher unsere weltlichen Methoden und weltlichen Waffen einzusetzen? Und wie können wir das verändern? Wie können wir dem entgegengehen? Wie können wir unser Gedächtnis schulen, dass wir uns an Christi Worte erinnern und zunächst zurücktreten? Und wo sind wir schnell verärgert oder frustriert, weil wir die falschen Methoden und der Kommunikation gebrauchen? Das sind einige Gedankenanregungen, worüber wir auch in der nächsten Woche einmal nachdenken können, jeder für sich. Aber Geschwister, wie gut, dass Christus das alles bereits überwunden hat und wir jeden Tag aufs Neue zu ihm kommen können im Gebet, ihn um Vergebung bitten dürfen und um neue Kraft für den nächsten Tag, für diesen Tag, damit wir unserer Verantwortung als Botschafter Gottes mehr und mehr gerecht werden, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, der ja der Verursacher jeglicher Veränderung, jeglicher positiver Veränderung in unserem Leben und in unserem eigenen Herzen ist. Ja, Gott sei Preis und Ehre und Dank dafür. Ja, Gottes alle übersteigende Vernunft, sie bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.